Wer die Geschichte Israels betrachtet, entdeckt ein Volk, das immer wieder zerstreut, bedrückt und dennoch von Gott nicht aufgegeben wird. Hinter politischen Umbrüchen, Rückkehrbewegungen und Zeiten äußerer Schwäche steht eine unsichtbare Hand, der Knecht Jehovas, den der Prophet Jesaja als Arm Jehovas, als den regierenden Gott und als den erhöhten Christus beschreibt. Diese Linien laufen von 1. Mose über Jesaja bis ins Neue Testament und betreffen nicht nur Israels Zukunft, sondern auch unser persönliches Leben vor Gott. Der Arm Jehovas, Christus als wirksame Kraft der Erlösung. Wenn Jesaja vom Arm Jehovas spricht, greift er ein Bild aus der menschlichen Erfahrung auf: Ein Arm ist nicht bloße Zierde, sondern das Werkzeug, durch das ein Wille wirksam wird. So ist Christus der Arm Jehovas, die wirksame Kraft, in der der unsichtbare Ratschluss des dreieinen Gottes in die Geschichte hineinreicht. In Jesaja 51 erklingt der Ruf: Wach auf, wach auf! Kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn! Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit! Der Prophet schaut zurück auf Gottes mächtiges Eingreifen am Schilfmeer, als er das Meer austrocknete, damit die Erlösten hindurchzogen. Hinter der Bewegung der Wasser, hinter der Panik Ägyptens und dem aufgebrochenen Weg durch das Unmögliche stand nicht bloß eine glückliche Fügung, sondern der Arm Jehovas, der die Geschichte lenkt und seinem Volk einen Weg bahnt, den es aus eigener Kraft nie gefunden hätte. Der Arm Jehovas bezeichnet die Stärke Jehovas. Christus als der Arm Jehovas ist die Stärke Jehovas. Jesaja 51, 9 beginnt: Wache auf, zieh Stärke an, du Arm Jehovas. Stärke anzuziehen bedeutet, Stärke wie ein Kleidungsstück zu tragen. Christus ist das Kleidungsstück Gottes als die Stärke Gottes. Jehova, der vollständige dreieine Gott, ist das große Ich Bin. Was immer wir brauchen, das ist er. Im positiven Sinn ist er alles. Er ist Stärke, Gerechtigkeit, Recht, Licht und vieles andere. Gott als Stärke ist in Christus verkörpert. In dieser Hinsicht ist sein Name der Arm Jehovas. Dieser Arm ist nicht eine abstrakte Kraft, sondern die Gegenwart des Ich Bin, der sich Mose offenbarte. Als Mose fragte, was er den Söhnen Israel über Gottes Namen sagen solle, heißt es: Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der Ich Bin. So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Der Arm Jehovas ist also der lebendige Christus, in dem der dreieine Gott alles ist, was sein Volk braucht: Weg, Schutz, Befreier, Licht, Gerechtigkeit. Im Passa sehen wir die zwei Seiten der Erlösung: Das Blut des Lammes an den Türpfosten stillt Gottes gerechtes Gericht, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, und zugleich führt derselbe Gott mit ausgestrecktem Arm aus der Knechtschaft hinaus. Erlösung ist deshalb nie nur eine innere Beruhigung des Gewissens, sondern immer auch ein Herausführen aus realen Fesseln, aus Situationen, in denen kein menschlicher Ausweg mehr sichtbar ist. Jesaja fasst diese doppelte Bewegung in einer Verheißung zusammen, die über den Exodus hinausweist: Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen. Rückkehr nach Zion ist mehr als nur geografische Heimkehr, es ist die Wiederherstellung der Beziehung zum Gott der Wohnung, zum Gott des Lobpreises. Hinter jeder Heimkehrbewegung Israels, ob aus Ägypten, aus Babel oder aus späterer Zerstreuung, steht derselbe Arm Jehovas, der Meer und Wüste, Mauern und Machtblöcke überwindet. Menschen erleben politische Verschiebungen, Bündnisse und Konflikte, aber die Schrift zeigt, dass hinter der sichtbaren Bühne ein Arm wirkt, der seine Erwählten heimführt, zu einem Ort, an dem Kummer und Seufzen keinen letzten Ton mehr angeben. Für neutestamentliche Gläubige wird diese Wirklichkeit in Christus konkret. In ihm sind wir gerechtfertigt durch das Blut und zugleich herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Paulus fasst es so zusammen: Gott hat uns gerechtfertigt als Geschenk durch seine Gnade, damit er selbst gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist, und er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Blut redet vor Gott, der Arm handelt in unserer Geschichte. Vieles, was wir als Wendepunkte unseres Lebens wahrnehmen, ein plötzlich geöffnetes Herz, eine unerwartete Tür, eine in sich unmögliche Bewahrung, trägt die Handschrift dieses Arms, der leise, aber zielstrebig den Weg des Heils durch unsere persönliche Wüste bahnt. Wach auf, wach auf! Kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn! Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit, den vergangenen Generationen. Bist du es nicht, der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat? Bist du es nicht, der das Meer ausgetrocknet hat, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzogen? Wer den Arm Jehovas in der Schrift betrachtet, lernt die eigene Lebensgeschichte neu zu sehen, nicht als Abfolge blinder Kräfte, sondern als Weg, den der Allumfassende in Christus gebahnt hat. Das nimmt der Gegenwart nicht alle Rätsel, aber es schenkt Vertrauen mitten im Unfertigen. Die Hand, die Israel durch Meer und Exil geführt hat, trägt auch die verborgenen Spannungen und Sackgassen eines einzelnen Lebens und führt sie einer Freude zu, in der Kummer und Seufzen keinen letzten Anspruch mehr haben. Der regierende Gott, Gottes Friedensherrschaft in der Wiederherstellung. Jesaja zeichnet die Wiederherstellung Zions nicht zuerst in politischen Farben, sondern mit dem leisen, aber entschiedenen Klang einer Botschaft, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Zwischen den Trümmern Jerusalems und den Heimkehrzügen der Gefangenen steht dieser Ruf, nicht die Machtwechsel der Weltreiche haben das letzte Wort, sondern ein Gott, der in seiner Treue die Führung übernimmt. In Jesaja 40, 9 lautete die frohe Nachricht noch, siehe, da ist euer Gott. Gott kommt, um Erlösung zu schaffen. Hier aber wird bezeugt, der gekommen ist und erlöst hat, regiert jetzt wirksam und führt seine Geschichte zur Wiederherstellung. Dann heißt es in 52 Stunden und 7 Minuten, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht. Das Ausrufen von dein Gott herrscht ist das Ausrufen der Wiederherstellung. In Jesaja 40, 9, wo vom Beginn des Neuen Testaments die Rede ist, lautet die frohe Botschaft, siehe, da ist euer Gott. Hier, in 52 Stunden und 7 Minuten, ist die frohe Botschaft, dein Gott herrscht. Das erste spricht davon, dass Gott kommt, um die Erlösung zur Errettung für sein Volk zu vollbringen, während das letztere, nachdem die Erlösung vollbracht worden ist, sagt, dass Gott in der Wiederherstellung herrscht. Der herrschende Gott in Kapitel 52 ist derselbe Erlöser, derselbe Retter, der in Kapitel 40 erwähnt wird. Diese Herrschaft ist kein abstraktes Dogma, sondern trägt ein konkretes Gesicht, horch! Deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr Zion zurückbringt. Der regierende Gott ist der, der Zion zurückbringt, der Trümmerstätten in Orte des Jubels verwandelt. Darum wird aus den Ruinen gerufen, brecht aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Gottes Herrschaft zeigt sich darin, dass er tröstet, erlöst, aufrichtet. Wo er als König wirkt, entstehen Frieden und Raum zum Atmen, zerbrochene Beziehungen werden neu geordnet, ein heiliger Mittelpunkt des Lebens wird wiederhergestellt. Seine Königsherrschaft ist darum immer zugleich Hirtenherrschaft, er regiert nicht über distanzierte Untertanen, sondern über ein Volk, das er sich erworben, getröstet und an sein Herz gezogen hat. Im Blick auf Israel wird diese Herrschaft sichtbar, wenn Gott sein Volk aus Babylon herausruft, weicht, weicht. Geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Denn der Herr zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels. Der regierende Gott geht voran und folgt nach, er öffnet Türen und bewahrt den Rücken. So ist seine Herrschaft zugleich richtend und bewahrend, sie ruft heraus aus Unreinheit und falschen Bindungen, und sie umhüllt diesen Weg mit Schutz. In der Wiederherstellung Israels ist deshalb immer beides enthalten, der Ernst eines heiligen Rufes und die Geborgenheit, unter einem Gott zu stehen, der den Weg vorzeichnet und zugleich die Nachhut bildet. Für die neutestamentlichen Gläubigen beginnt die Erfahrung dieser Herrschaft im Verborgenen des Herzens und dehnt sich in alle Lebensbereiche aus. Wo Christus als Herr angenommen ist, hört der Mensch auf, Dreh- und Angelpunkt seiner eigenen Welt zu sein. Dann gilt, was Jesus mit einfachen Worten beschreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Seine Königsherrschaft zeigt sich in innerem Frieden mitten in äußerer Unruhe, in der Neuausrichtung von Prioritäten, in einer Versorgung, die nicht alle Wünsche erfüllt, aber das Nötige schenkt, um treu zu leben. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden, wer unter dieser Herrschaft steht, erfährt, dass Gottes Ordnung nicht Last, sondern Befreiung ist. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch! Deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr Zion zurückbringt. Christus als regierenden Gott zu erkennen bedeutet, sich unter eine Herrschaft zu stellen, die zugleich tröstet, ordnet und bewahrt. Wer inmitten von Bruch und Unübersichtlichkeit innerlich dieses, dein Gott herrscht als König, mit den Füßen des Evangeliums zu sich selbst sagen lässt, entdeckt, dass Gottes Regierung nicht zuerst Forderung ist, sondern eine Hand, die Trümmer aufrichtet, Wege bahnt und eine Hoffnung bewahrt, die über die sichtbaren Grenzen des eigenen Lebens hinausreicht. Der erhöhte Christus, die neutestamentliche Offenbarung des Knechtes Jehovas. Am Ende von Jesaja 52 verdichtet sich der Blick des Propheten zu einer Perspektive, die deutlich über das alttestamentliche Schema hinausführt. Plötzlich steht nicht mehr nur der mächtige Arm Jehovas oder der regierende Gott im Vordergrund, sondern eine Person, die den Titel des Knechtes trägt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. In einem einzigen Vers werden Erniedrigung, Einsicht und Erhöhung zusammengebunden. Das ist der Ton des Neuen Testaments, derselbe Christus, der sich in die tiefste Niedrigkeit begibt, wird von Gott hoch erhöht und mit einem Namen bekleidet, der über jedem Namen ist. Der Knecht Jehovas ist damit nicht nur Werkzeug, sondern der, in dem sich Gottes Weg durch Erniedrigung zur Herrlichkeit vollendet. Die ersten beiden dieser Punkte, der Arm Jehovas und der regierende Gott, tragen den Charakter des Alten Testaments. Der letzte Punkt jedoch, der erhöhte Christus, hat keinen alttestamentlichen Charakter, vielmehr gehört er zu Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Dieser letzte Punkt wird am Ende von Jesaja 52 in den Versen 13 bis 15 erwähnt. Kapitel 52 setzt sich in Kapitel 53 fort. Es ist wichtig zu erkennen, dass Jesaja 53 eine direkte Fortsetzung des Endes von Kapitel 52 ist. Die drei Verse am Ende von Kapitel 52 haben keinen alttestamentlichen Ton, sondern einen neutestamentlichen, in dem der erhöhte Christus offenbart wird. Die folgenden Worte verstärken diesen Eindruck. Jesaja sagt von diesem Knecht, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder, ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Es geht um eine Gestalt, die durch Leiden und Entstellung gezeichnet ist und gerade dadurch reinigend auf viele Nationen wirkt. Dieses Bild geht ohne Bruch in Jesaja 53 über, wo von dem Verachteten, dem Mann der Schmerzen, dem Durchbohrten und Beladenen gesprochen wird. Er ist um unserer Übertretungen willen durchbohrt, um unserer Missetaten willen zerschlagen, hier erscheint der Knecht als der, der stellvertretend trägt, sühnt und Frieden schafft. Die neutestamentliche Gemeinde erkennt darin den gekreuzigten Christus wieder, von dem Petrus bekennt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen. Für Israel liegt die volle Erkenntnis dieses Knechtes überwiegend noch vor ihm. Zunächst erlebt das Volk den Arm Jehovas, der zurückführt, und den Gott, der in der Wiederherstellung regiert. Erst im Licht der Gnade wird sich das Auge öffnen für den, der all dies durch seine Erniedrigung und sein Opfer ermöglicht hat. Dann wird die Frage aus Jesaja 53, 1 existenziell, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Die Offenbarung des Arms des Herrn ist an die Verkündigung des leidenden Knechtes gebunden. Gott wird sein Volk nicht nur äußerlich heimbringen, sondern innerlich an den Punkt führen, an dem es den erkennt, den es durchbohrt hat, und darin die wahre Tiefe der Wiederherstellung erfährt, Versöhnung mit dem Gott, der im Knecht selbst alle Schuld getragen hat. Für die neutestamentlichen Gläubigen ist der Weg oft umgekehrt. Sie begegnen Christus zuerst als dem Gekreuzigten und Auferstandenen, in dem das Blut der ewigen Erlösung gebracht ist. Christus dagegen, gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, ist, ein für alle Malachi in das Heiligtum hineingegangen, als er eine ewige Erlösung gefunden hatte. Von dort her werden sie weitergeführt, den erhöhten Christus zu erkennen, der als Arm Jehovas und regierender Gott die Geschichte der Völker lenkt und seine Gemeinde trägt. Sie schmecken das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters und erfahren in ihren Grenzen etwas von der Macht dessen, der erhöht ist, um als Herr alles zu erfüllen. Doch diese Macht bleibt unlösbar mit dem Kreuz verbunden, der erhöhte Christus bleibt der durchbohrte Knecht, seine Herrschaft trägt die Gestalt eines Lammes, das geschlachtet ist. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben. Die neutestamentliche Offenbarung des Knechtes Jehovas als erhöhten Christus lädt dazu ein, Stärke nicht gegen Schwachheit auszuspielen, sondern Gottes Weg darin zu erkennen, dass er durch Erniedrigung zur Herrlichkeit führt. Wer lernt, im eigenen Leben dem Gekreuzigten zu begegnen und nicht vor den Tiefen seines Weges zurückzuweichen, wird den erhöhten Herrn nicht nur in Gedanken, sondern in einer Hoffnung erfahren, die trägt, eine Hoffnung, in der die persönliche Geschichte Israels Wiederherstellung und Gottes ewiger Plan zu einem einzigen, von Christus durchzogenen Ganzen werden. Herr Jesus Christus, Arm Jehovas und erhöhter Knecht Gottes, danke, dass du durch dein Blut unsere Schuld getragen und uns aus der Macht der Finsternis herausgeführt hast. Du bist der König, der Israel sammelt und wiederherstellt, und zugleich der Herr, der inmitten deiner Gemeinde regiert und gebrochene Leben erneuert. Stärke den Glauben, dass dein verborgener Arm auch in den undurchdringlichen Situationen wirkt und dass deine Herrschaft Frieden, Trost und Versorgung bringt. Öffne die Augen deines Volkes, in Israel und unter den Nationen, damit dein Weg ans Kreuz, deine Auferstehung und deine Erhöhung tiefer erkannt und geliebt werden. Lass in unseren Herzen die Hoffnung lebendig sein, dass deine Königsherrschaft vollkommen offenbar werden wird und dass wir mit allen Erlösten einst bekennen werden, unser Gott herrscht als König. Amen.